HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn, guten Tag.
Gerechtigkeit für alle statt Reichtum für wenige. Das ist der Kompass, auf dem wir gehen wollen.
So verfügt das reichste Zehntel der Bevölkerung über fast zwei Drittel des gesamten Vermögens. Die Schere zwischen Arm und Reich muss sich wieder schließen.
Gerechtigkeit beginnt da, wo wir gesellschaftspolitische Rahmenbedingungen schaffen, dass die leistungsbereiten Menschen in unserer Gesellschaft aus eigener Kraft für ihren Lebensunterhalt arbeiten können.
Es gibt keine Gerechtigkeit, solange auch nur einem einzelnen Menschen in unserer Gesellschaft Unrecht widerfährt und wir nicht alles tun, um den Versuch zu unternehmen, dieses Unrecht zu beseitigen.
Wenn Sie soziale Politik machen wollen in diesem Land, dann machen Sie das, aber dann machen Sie es konsequent und ehrlich und nicht als Wahlkampfgetöse kurz vor Wahltermin.
Wer für die Leistungsgerechtigkeit ist, der sollte sich die Sache mit dem freien Markt noch mal genauer überlegen.
Gerechtigkeit hat Martin Schulz gefordert. Gerechtigkeit soll das Thema des SPD-Wahlkampfs werden. Gerechte Rente, gerechte Arbeit, gerechte Verteilung. Nur was ist das? Was ist am Ende gerecht und für wen? Geht es um Chancen, geht es um Leistung oder geht es hauptsächlich um Soziale? Geht es am Ende, an dem es bekanntlich immer ums Geld geht, nur um die Schere zwischen Arm und Reich, die man wieder etwas mehr schließen sollte? Oder geht es auch um Teilhabe an Bildung oder zum Beispiel auch am kulturellen Leben? Die Französische Revolution kam ohne Gerechtigkeit aus. Ihr reichten Liberté, Egalité, Fraternité. Wobei schon bei der Brüderlichkeit die Sprache ungerecht entgleist ist, zumindest aus heutiger Sicht. Offenbar verändern sich die Empfindungen dessen, was Gerechtigkeit ist, mit dem Standort und der Zeit. Gerechtigkeit, was wäre das? So haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Kurz bevor sich am Wochenende die SPD zu ihrem Bundesparteitag in Dortmund trifft, um das Thema Gerechtigkeit mitsamt ihrem Kandidaten in den Wahlkampf zu tragen. Wobei es nicht leicht wird, das Thema exklusiv sozialdemokratisch zu besetzen. Andreas Reuter.
Die Nationalhymne besingt Einigkeit und Recht und Freiheit. Aber die Politiker beschwören zuallererst die
Gerechtigkeit.
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 Gern noch erweitert um den Zusatz
soziale Gerechtigkeit.
Soziale Gerechtigkeit.
Soziale Gerechtigkeit.
Soziale Gerechtigkeit.
Soziale Gerechtigkeit.
Die soziale Gerechtigkeit war also längst in aller Munde, als Martin Schulz auf der Bildfläche erschien und als neuer Spitzenkandidat der SPD so tat, als habe er den Begriff der Gerechtigkeit gerade erfunden.
In einer Familie mit Kindern, in der beide Elternteile arbeiten gehen, kaum reicht die Miete in den Ballungsräumen zu zahlen, dann geht es nicht gerecht im Lande zu. Wenn der kleine Bäckerladen anständig und selbstverständlich seine Steuern zahlt, der globale Kaffeekonzern sich aber davor drückt, dann geht es nicht gerecht zu. Und wenn wir locker Milliarden zur Rettung von Banken mobilisieren, aber der Putz in den Schulen unserer Kinder von der Wand bröckelt, dann geht es in diesem Lande nicht gerecht zu.
Und wo es nicht gerecht zugeht, da ist Zeit für mehr Gerechtigkeit. So lautet der Titel des Wahlprogramms, das die SPD an diesem Sonntag beschließen will. Steuern, Renten, Arbeit, Familienbildung, alle Themen werden in dem Programm anhand des Leitbegriffs Gerechtigkeit durchdekliniert. Durchaus in Abgrenzung zur Union, die demnach für die Ungerechtigkeit stehen müsste. Angela Merkel aber sieht das natürlich genau andersherum und weist darauf hin,
dass das Thema der Gerechtigkeit natürlich ganz wichtig ist, aber dass nach meiner festen Überzeugung die SPD sich immer noch sehr schwer tut mit dem Begriff der Innovation und dann auch die Reihenfolgen nicht richtig setzt. Es geht nicht um Gerechtigkeit und Innovation, sondern es geht erst einmal um Innovation, Zukunftsgestaltung, Zukunftsgewandtheit und dann daraus sich entwickelnd natürlich um Gerechtigkeit.
Innovation schafft Wachstum und Arbeitsplätze und dann ist auch genug für alle da. So könnte man das etwas einfacher ausdrücken. Oder wie es Horst Seehofer von der CSU sagt.
Gerechtigkeit beginnt da, wo wir gesellschaftspolitische Rahmenbedingungen schaffen, dass die leistungsbereiten Menschen in unserer Gesellschaft aus eigener Kraft für ihren Lebensunterhalt arbeiten können.
Aber auch die Linken machen den Sozialdemokraten das Thema Gerechtigkeit streitig. Dem Zeit für mehr Gerechtigkeit von der SPD setzen sie ein sozial gerecht für alle entgegen.
Wir sind die Kämpferinnen und Kämpfer für Frieden, für Demokratie und für soziale Gerechtigkeit. Und dieser Kampf wird niemals aufhören.
Für diese Wahl haben sich die Linken die Abschaffung von Hartz IV ins Wahlprogramm geschrieben. Das Sozialsystem wollen sie grundlegend umkrempeln und über Steuern und Abgaben radikal umverteilen. Von oben nach unten, versteht sich. Ganz so drastisch sagen es die Grünen nicht. Aber natürlich kommt auch das grüne Wahlprogramm nicht ohne den Ruf nach Gerechtigkeit aus. Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt.
In diesem Land hier lebt jedes fünfte Kind in Armut. Ich finde, unser reiches Land kann sich arme Kinder nicht mehr leisten. Kinder sollen nicht länger in maroden Schulen sitzen und Studierende nicht mehr in schimmeligen Hörsälen. Und dafür müssen wir mehr Geld in die Hand nehmen. Und übrigens, daran müssen sich auch die Superreichen in diesem Land endlich beteiligen, liebe Freundinnen und Freunde.
Gerechtigkeit ist eben wie Sicherheit oder Frieden oder schönes Wetter. Jeder ist irgendwie dafür. Selbst die AfD präsentiert sich inzwischen als Partei der sozialen Gerechtigkeit.
Also ein Alleinstellungsmerkmal ist das Thema Gerechtigkeit jedenfalls nicht mehr. Anders als es war, als Martin Schulz als frischgebackener Kandidat damit um die Ecke gekommen war. Gerechtigkeit ist inzwischen wieder in aller Munde. So viel hat Martin Schulz immerhin schon mal geschafft. Professor Axel Bohmeier, Leiter des Instituts für christliche Ethik und Politik an der Katholischen Hochschule für Sozialwesen in Berlin. Guten Tag.
Guten Tag.
Soziale Gerechtigkeit ist das Stichwort, mit dem Martin Schulz so fulminant gestartet war, bevor dann der Umfrageabsturz, von dem wir alle gehört haben, fast wieder die vorherigen Verhältnisse herstellte. Erst einmal schien das Thema zu verfangen. Die Frage ist dabei nur immer, was meint das soziale Gerechtigkeit? Geht es da um die Verteilungsgerechtigkeit, also letztlich dann doch wieder um den Sozialstaat?
Nun, wenn man Philosophen fragt, was Gerechtigkeit oder unter Gerechtigkeit zu verstehen ist, wird man einige Antworten bekommen. Wenn man in einschlägigen Fachbüchern nachschaut, wird man feststellen, dass es so etwas wie soziale Gerechtigkeit gibt, den Politikbereich, für den die Sozialdemokraten, wahrscheinlich aber auch die Linke und die Grünen insbesondere, die Kernkompetenz sozusagen, die politische Kernkompetenz einfordern. Aber es gibt natürlich auch andere Begriffe, Leistungsgerechtigkeit, Chancengerechtigkeit, ökologische Gerechtigkeit, feministische Gerechtigkeit, Geschlechtergerechtigkeit. Insofern ist das Potpourri der Gerechtigkeitsbegriffe relativ hoch. Wenn man in die Philosophiegeschichte zurückgeht, würde ich sagen, mit Aristoteles gesprochen, geht es sehr stark in zwischenmenschlichen Beziehungen um Verteilungsgerechtigkeit und tatsächlich um ausgleichende Gerechtigkeit in einem wiederherstellenden Sinne.
Wenn man fragt, was die Menschen unter Gerechtigkeit verstehen, bekommt man so viele Antworten, mindestens wie Sie eben aufgezählt haben. Ich glaube, leichter wird es, wenn man fragt, was sie als ungerecht empfinden. Dann lässt sich leichter feststellen, zumindest mal, dass Gerechtigkeit nichts Eindeutiges ist und sehr abhängig ist von der Sichtweise des Einzelnen und von seinem Standort innerhalb der Gesellschaft. Wenn man das jetzt auf die Spitze bringt und diese ganzen vielen Gerechtigkeiten, die Sie schon aufgezählt haben, dazu nimmt, gibt es die Gerechtigkeit dann gar nicht?
Vermutlich gibt es die Gerechtigkeit schon. Allerdings muss ausgehandelt werden, was unter gerecht bzw. dann, wie Sie gesagt haben, unter ungerecht verstanden wird. In der Tat, wenn Sie Kinder fragen, im Kontext der Entwicklung des Moralbewusstseins, argumentieren Kinder immer eher, dass etwas ungerecht ist oder gemein oder unfair, können aber weniger einfach darüber Ausschluss geben, was gerecht bzw. fair ist. Also argumentieren eigentlich immer über die Gegenseite. Arndt Pollmann, ein Philosoph, hat ein, wie finde ich, wunderbares Buch herausgegeben, ein philosophisches Handbuch über die Unmoral und definiert bestimmte Begriffe, von denen er sagt, dass diese eben als ungerecht bzw. als gesellschaftliche Missstände definiert werden würden. Zum Beispiel Demütigung soll nicht sein, also der Zustand von Demütigung wäre dementsprechend ungerecht.
Wenn Armut Demütigung empfunden wird, gehört Armut dann auch dazu?
Genau. Das Problem bleibt natürlich, dass definiert werden muss, was Demütigung oder Armut ist. Wenn Sie sozialwissenschaftlich einen bestimmten Armutsbegriff haben und sagen, 50% unter dem Mittel ist sozusagen arm sein und das ist illegitim oder das ist ungerecht, dann ist damit Armut festgelegt. Damit haben sie aber eventuell immer noch nicht das konkrete Gerechtigkeits- oder Ungerechtigkeitsempfinden der Menschen eingefangen. Sie müssen, das ist aber dann auch politischer Auftrag, eine Definition, eine Grenze festlegen, was als tatsächlich arm dann eben gilt.
Das heißt, es ist das Ganze, was gerecht ist, ist gesellschaftliches Verhandlungspotenzial.
Ich würde sagen, nicht nur Verhandlungspotenzial, sondern zugespitzt ist es ein tatsächlich politischer Kampfplatz, der hoffentlich demokratisch aufgefochten wird, im Sinne, dass Meinungen zugelassen werden. Aber, wie Sie gesagt haben, das Gerechtigkeits- bzw. Ungerechtigkeitsempfinden ist ein starkes Empfinden. Deswegen ist ein Verstoß, auch ein gefühlter Verstoß gegen die Gerechtigkeit natürlich hoch emotional aufgeladen. Meines Erachtens nach der Grund, warum viele Menschen gesagt haben, das ist wichtig, dass Gerechtigkeit bzw. Ungerechtigkeit wieder im Fokus der politischen Debatte ist.
Aber wenn für den einen gerecht ist, wenn die, die viel haben, den Ärmeren abgeben müssen und für den anderen gerecht ist, dass die, die viel leisten, mehr haben, dann wird man das irgendwie schwer zusammenbekommen, oder?
Das wird man schwer zusammenbekommen. Insofern muss man ein gerechtes Verfahren entwickeln, in dem man sozusagen gerechte Ergebnisse erzielt. John Rawls, ein amerikanischer Philosoph, hat gesagt, es gibt zwei Grundprinzipien, auf die sich Menschen einigen können, wenn sie nicht wissen, welche Position sie in einer Gesellschaft einnehmen würden. Dann würden sie sagen, jede Person hat ein gleiches Recht auf ein umfassendes Leben von Grundfreiheiten, also zum Beispiel Meinungsfreiheit oder körperliche Unversehrtheit. Und die Menschen würden sich einigen, dass Ungleichheiten sozialer oder ökonomischer Art nur zulässig sind, wenn die Positionen, die vergeben werden, fair verteilt werden, im Sinne, dass alle die Chance haben, diese Positionen auch einzunehmen. Und wenn die Ungleichheit, die sozusagen entsteht, die am wenigsten Begünstigten bevorzugt. Also konkret, wenn es Lohnungleichheiten gibt, der Manager verdient viel, der Facharbeiter verdient weniger, dann muss sozusagen die Idee sein, dass der Manager deshalb mehr verdient, weil davon auch der Facharbeiter oder die Facharbeiterin profitiert. Und dann würden sich, so die Rawlsche Idee, Menschen auch hier eine ökonomische Ungleichheit einlassen.
Und diese Diskussion führen wir ja mal wieder verstärkt, seit Martin Schulz, wie gesagt, damit um die Ecke kam. Nähern wir uns dann letztlich auch einer gerechteren Gesellschaft an, wenn wir mehr von diesem, was Sie eben genannt haben, aushandeln?
Wenn ich nicht wüsste, ob ich mal Sozialhilfeempfänger werde oder nicht, und das weiß ich ja tatsächlich nicht, das ist die Rawlsche Idee, werde ich sozusagen immer so argumentieren, dass in dem Bereich mindestens eine Grundabsicherung da ist. Aber wenn ich diesen Schritt nicht mache, also wenn ich mich gar nicht in die Situation, in die mögliche Situation des anderen hineinversetzen will, werde ich natürlich weiterhin argumentieren, dass es ein ungerechter Zustand ist, dass Menschen zum Beispiel Sozialleistungen bekommen.
Das Thema Empathie, das wird uns noch wieder auf den Tisch kommen. Professor Axel Bohmeier, Leiter des Instituts für christliche Ethik und Politik an der Katholischen Hochschule für Sozialwesen in Berlin. Recht herzlichen Dank dorthin.
Ich danke Ihnen.
Und hier kommt die Geschichte von einem, der gleich mehrfach immer wieder übervorteilt wird, dem himmelschreiende Ungerechtigkeit beim Tauschhandel widerfährt. Und dennoch heißt die Geschichte das Märchen von Hans im Glück. Sie beginnt bekanntlich mit einem Goldklumpen.
Wie er so dahin ging, kam ihm ein Reiter in die Augen, der frisch und fröhlich auf einem muntern Pferde vorbeitrabte. Ach, sprach Hans laut, was ist das Reiten ein schönes Ding? Da sitzt einer wie auf einem Stuhl, stößt sich an keinem Stein, spart die Schuh und kommt fort, er weiß nicht wie. Der Reiter, der das gehört hatte, hielt an und rief, »Ei, Hans, warum läufst du auch zu Fuß?« »Ich muss ja wohl, da habe ich einen Klumpen heimzutragen. Es ist zwar Gold, aber es drückt mir auf die Schulter.« »Weißt du was?« sagte der Reiter, »wir wollen tauschen. Ich gebe dir mein Pferd und du gibst mir deinen Klumpen.« »Von Herzen gern«, sprach Hans. Der Reiter stieg ab, nahm das Gold und half dem Hans hinauf. Hans war seelenfroh, als er auf dem Pferde saß und so frank und frei dahinritt. Über ein Weilchen fiel's ihm ein, es sollte noch schneller gehen, und fing an, mit der Zunge zu schnalzen und hopp hopp zu rufen. Das Pferd setzte sich in starken Trab, und ehe sich's Hans versah, war er abgeworfen und lag in einem Graben. Das Pferd wäre auch durchgegangen, wenn es nicht ein Bauer aufgehalten hätte, der des Weges kam und eine Kuh vor sich hertrieb. Hans suchte seine Glieder zusammen und machte sich wieder auf die Beine. Er war aber verdrießlich und sprach zu dem Bauern, »Es ist ein schlechter Spaß, das Reiten. Da lob ich mir eure Kuh. Da kann einer mit Gemächlichkeit hinterhergehen und hat obendrein seine Milch, Butter und Käse jeden Tag gewiss. Was gäb ich darum, wenn ich so eine Kuh hätte? Nun, sprach der Bauer, geschieht euch so ein großer Gefallen, so will ich euch wohl die Kuh für das Pferd vertauschen. Hans willigte mit 1000 Freuden ein. Der Bauer schwang sich aufs Pferd und ritt eilig davon.
Gerechtigkeit, was wäre das, der Tag in HR2 Kultur? Das wäre zum Beispiel gleicher Lohn für gleiche Arbeit, eine Selbstverständlichkeit, sollte man meinen. Ist aber nicht so, schon gar nicht, wenn es um Frauen und Männer geht.
Martin Schulz, der Mann der Gerechtigkeit, sagte vor einigen Wochen am Tag der Arbeit:
Ich habe einen Sohn und ich habe eine Tochter. Warum soll ich eigentlich akzeptieren, dass mein Sohn für die gleiche Arbeit mehr Geld bekommt als meine Tochter, gleicher Lohn für Männer und Frauen gleichermaßen?
Dieser Gedanke ist mindestens 70 Jahre alt und eigentlich seit 1949 Gesetz. Solange steht schon in unserem Grundgesetz, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Die Kasseler SPD-Politikerin Elisabeth Selbert, die in den 1940ern am deutschen Grundgesetz mitarbeitete, kämpfte für diesen Satz.
Mir ging es darum, mit der einfachen Formulierung, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, die Gleichstellung auf allen Lebens-, Rechts- und gesellschaftlichen Gebieten zu erreichen, und zwar mit bindender Wirkung.
Die Kommunistische Partei wollte schon damals den Grundsatz gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Auf der anderen Seite kritisierte eine CDU-Politikerin laut Selbert:
Männer und Frauen seien nicht gleich und können daher auch nicht gleich behandelt werden.
Doch das Ziel war eine Gleichwertigkeit, die sich auch in gleicher Bezahlung ausdrücken sollte. Davon sind wir heute immer noch weit entfernt. Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden schreibt zur Lohnlücke zwischen Männern und Frauen:
Frauen verdienten 2016 durchschnittlich rund 21% weniger als Männer. Die wichtigsten Gründe waren Unterschiede in den Branchen und Berufen. Darüber hinaus sind Frauen häufiger als Männer Teilzeit oder geringfügig beschäftigt.
Der eine Grund ist also, Frauen kümmern sich mehr um Kinder oder Eltern und wählen deshalb Teilzeitberufe. Der andere Grund: Frauen arbeiten in Branchen und Berufen, die nicht so gut bezahlt sind. Zum Beispiel als Krankenschwester oder Putzfrau. Manuela Schwesig sagte kurz bevor sie Familienministerin wurde, mit Blick auf Krankenschwester und Bauarbeiter:
Schauen Sie sich die Pflege an. Es ist heute weniger wert, einen Menschen zu heben, anstatt Steine zu heben.
Laut Statistischem Bundesamt ist ein dritter Grund für den Lohnunterschied, dass Führungspositionen öfter von Männern besetzt sind. Doch rechnet man all das raus, die Teilzeitjobs auf der einen und die Chefposten auf der anderen Seite, und vergleicht nur vergleichbare Jobs, gibt es immer noch keine Gerechtigkeit. Das Statistische Bundesamt schreibt für 2016:
Dass Frauen bei vergleichbarer Qualifikation und Tätigkeit pro Stunde durchschnittlich 6% weniger als Männer verdienten.
Manuela Schwesig berichtet:
Wir haben eine Meldung an die Antidiskriminierungsstelle von einer Schlosserin, die 11 Euro die Stunde bekommt, ihre männlichen Kollegen 19 Euro. Und das kann es nicht sein.
Es gibt den Gender Pay Gap, die Lohnlücke, auch weil Frauen in Gehaltsfragen schlechter verhandeln, sagt Uta Zech, Präsidentin der Business and Professional Women Germany.
Generell lässt sich sagen, dass dort, wo der Verhandlungsspielraum groß ist und hohe Boni gezahlt werden und ausgehandelt werden, dass da auch der Gap besonders groß ist, also wie zum Beispiel bei Banken und Versicherungen.
Hier soll das Lohntransparenzgesetz in größeren Betrieben Abhilfe schaffen. Es gilt ab 2018. Wenn Frauen erfragen dürfen, was Männer verdienen, sei es einfacher, das Gleiche zu verlangen, so der Gedanke. Sie erhalten die Auskunft allerdings nur, wenn es eine Gruppe von mehr als 6 Männern in der Firma gibt, die einen vergleichbaren Job haben. Wenn die Frau dann den Verdienst der Männer kennt, muss sie aber immer noch um die gleiche Lohnhöhe kämpfen und zur Not klagen. Das tun bislang die wenigsten.
Andrea Bornhagen über die Ungerechtigkeit auf dem Arbeitsmarkt für Frauen und Männer. Ein neues Gesetz soll nun also, wie gehört, zumindest Klarheit darüber schaffen, wie viel besser die Männer im gleichen Job bei der gleichen Arbeit verdienen als ihre weiblichen Kollegen, gilt aber nur für Betriebe mit mehr als 200 Mitarbeitern und ändert auch noch nichts an der unterschiedlichen Bezahlung und schon gar nichts an den Verhältnissen. Und darum geht's eigentlich uns jetzt. Privatdozentin Elke Holst, Forschungsdirektorin Gender Studies beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Eine Wirtschaftswissenschaftlerin, die sich ganz lange schon auseinandersetzt mit den unterschiedlichen Bezahlungen von Männern und Frauen. Guten Tag.
Guten Tag ins schöne Hessenland.
Per Gesetz Transparenz herstellen über die herrschende Lohnungleichheit bei Männern und Frauen, das ist eine Sache. Aber das ändert doch, habe ich doch richtig gesagt, noch nichts an den Verhältnissen, oder?
Ja, dieses Gesetz schreibt ja noch nicht verpflichtend vor, dass sich die Löhne ändern müssen, sondern das müssen die Frauen ja dann auch praktisch einklagen. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir natürlich in Rahmenbedingungen leben, die Frauen noch zusätzliche Tätigkeiten, nämlich in der Familie zum Beispiel, zuschreiben, während Männer nach alter Tradition davon weitgehend befreit sind. Und diese geringere Verfügbarkeit über Ressourcen, sage ich mal, oder zeitliche Ressourcen ist ja auch oft der Grund dafür, warum Frauen Tätigkeiten ausüben, die etwa Teilzeitaufgaben umfassen. Und da kann man dann eben sehen, dass zum Beispiel auch Teilzeitstunden schlechter bezahlt werden als Vollzeitstunden.
Es geht also um gesellschaftliche Strukturen, um die Rahmenbedingungen für die Frauen und die Männer. Wenn wir mal oben anfangen, also an der Spitze der Hierarchien, da wo viel Geld verdient wird, da wird seit langem beklagt, dass wir zu wenig Frauen in Führungspositionen haben. Das kann daran liegen, dass das traditionell die Männer unter sich ausmachen und Frauen da nicht reinlassen. Es kann auch meinetwegen daran liegen, dass sich die Frauen nicht ausreichend dafür bewerben und nicht genügend Ellenbogen haben. Aber es kann auch an dem liegen, was Sie eben gesagt haben, passt das Rollenbild einer Führungskraft vielleicht besser in die traditionelle Männerrolle?
Ja, sicher, genauso ist es. Wenn Sie sich einmal Klischees oder Stereotype über Frauen und Männer anschauen, dann entspricht die Aufgaben, die sozusagen einer Führungskraft abverlangt werden, mehr den Stereotypen, die Männern entsprechen und weniger den Stereotypen, die mit Frauen allgemein verbunden werden. Ein Spruch dafür ist auch Think Manager, Think Male. Also wenn man an einen Manager denkt, dann denkt man an einen Mann. Mhm. Und diese Stereotype sind ja begründet in den Realitäten der Haushalte. Lange waren die Frauen den Männern unterstellt. Bis Ende der 50er Jahre konnten die Frauen etwa gar nicht arbeiten, ohne dass der Mann dazugestimmt hat. Also arbeiten konnten sie schon, aber nicht einer bezahlten Erwerbsarbeit nachgehen, ohne dass der Mann zugestimmt hat. Sie hatten wenig Rechte, auch im Haushalt. Der Mann hatte das letzte Wort. Und sie arbeiteten eben, um auch dem Mann für die Karriere den Rücken frei zu halten.
Aber ist das nicht alles schon sehr, sehr lange her? Können wir ja immer noch sagen, das wirkt noch nach?
Genauso ist es. Und das Schwierige ist, dass das in den Köpfen noch drin ist und offenbar ganz stark in Deutschland, wo eben auch der Begriff der Rabenmutter noch auftaucht eben nur bei uns in unserem Land existent ist.
Das heißt, wir müssten auch unser Bild von Führungskräften verändern. Führungskräfte arbeiten lange, sind überall einsetzbar, haben zu Hause jemanden, der ihnen den Rücken frei hält. Deshalb sind sie so frei für die Arbeit und für die lange Arbeit.
Ja, genau so ist es. Wir sehen ja auch bei den jungen Männern, dass sie zunehmend selber gerne auch ihre Kinder aufwachsen sehen wollen. Das ist anders als bei früheren Vätergenerationen. Und dadurch sind natürlich auch die Unternehmen besonders attraktiv, die diese Flexibilität den Männern auch ermöglichen, ohne dass gleichzeitig damit verbunden wird, dass sie kein Interesse an einer echten Karriere hätten.
Also da verändert sich gerade was. Wenn wir mal an das untere Ende der Lohnskala schauen, da finden wir dort ganz viele schlecht bezahlte Berufe, im sozialen Bereich zum Beispiel. Und das sind nun ausgerechnet Berufe, in denen viele Frauen arbeiten. Hängt das zusammen? Wird schlechter bezahlt, weil dort Frauen arbeiten, oder ist gesellschaftlich unterbewertet, weil dort Frauen arbeiten, oder ist das Zufall?
Also früher war es ja so, dass diese Arbeiten oft Frauen ohne Entgelt wahrgenommen haben, also die Pflege von Älteren und so weiter. Das ist auch sicherlich noch immer der Fall. Wenn das dann professionalisiert wird, Betreuung sozusagen, überrascht es vielleicht nicht, obwohl das ja gesellschaftlich hoch anerkannt ist, aber dass dafür nicht der Verdienst erzielt wird. Neue Forschungen zeigen zudem, wenn wir das Thema Abwertung mal schauen, dass es in der Tat Berufe gibt, wenn dort der Frauenanteil steigt, sinkt der Verdienst.
Also das ist tatsächlich, diesen Zusammenhang, den kann man nachweisen, ja?
Ja, der wurde nachgewiesen. Für bestimmte Berufe, hier auch für Deutschland.
Sind wir da besonders schlecht dran in Deutschland, weil Sie das jetzt schon zum zweiten Mal sagen?
Na, wir sind noch sehr konservativ in Deutschland im Sinne der tradierten Aufgabenteilung im Haushalt. Ist es hier zum Beispiel auch so, dass eben erwartet wird, dass Frauen nach der Geburt eines Kindes sich erst nochmal um das Kind kümmern. Wir wissen aber, dass für eine Karriere Unterbrechung der Erwerbsarbeit oder Teilzeitarbeit absolut schwierig sind, also sich nahezu ausschließen. Es geht schon, aber das ist wirklich die große Ausnahme. Und damit wird natürlich ständig wiederholt, man kümmert sich um die Familie ganz früh. Frauen haben dann die Unterbrechung und damit ganz geringe Chancen auf eine Karriere.
Und am Ende dann auch eine geringere Rente.
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ehen sind heute nicht mehr so stabil wie früher. Und Frauen, wenn die sich allein auf ihre Rente, die sie erzielen, berufen, dann finden wir, dass diese doch eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, wenn sie nicht verheiratet sind, in Armut abzurutschen.
Ich glaube, wir haben ausreichend umrissen, wie groß dieses Feld ist und was da alles zu ändern wäre und strukturell zu verändern wäre, wenn man da Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern herstellen wollte. Die Privatdozentin Elke Holst, Forschungsdirektorin Gender Studies beim DIW, dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Recht herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Gerechtigkeit, was wäre das, fragen wir heute im Tag in HR2 Kultur. Und weiter geht es mit Hans im Glück bei dem Versuch, das herzustellen, was schon Aristoteles beschrieb, die Justitia commutativa, die ausgleichende Gerechtigkeit beim Handel mit ungleichen Dingen. Hans hat inzwischen die Kuh gegen ein Schwein eingetauscht.
Es gesellte sich danach ein Bursch zu ihm, der trug eine schöne weiße Gans unter dem Arm. Sie boten einander die Zeit und Hans fing an, von seinem Glück zu erzählen und wie er immer so vorteilhaft getauscht hätte. Indessen sah sich der Bursch nach allen Seiten ganz bedenklich um, schüttelte auch wohl mit dem Kopf. »Hört«, fing er darauf an, »mit eurem Schweine mag's nicht so ganz richtig sein. In dem Dorfe, durch das ich gekommen bin, ist eben dem Schulzen eins aus dem Stall gestohlen worden. Ich fürchte, ihr habt's da in der Hand. Sie haben Leute ausgeschickt, und es wäre ein schlimmer Handel, wenn sie euch mit dem Schweine erwischten.« Dem guten Hans ward bang. »Ach Gott«, sprach er, »helft mir aus der Not, nehmt mein Schwein da und lasst mir eure Gans.« »Ich muss schon etwas aufs Spiel setzen«, antwortete der Bursche, »aber ich will doch nicht schuld sein, dass ihr ins Unglück geratet.« Er nahm also das Seil in die Hand und trieb das Schwein schnell auf einem Seitenwege fort. Der gute Hans aber ging, seiner Sorgen entledigt, mit der Gans unter dem Arme der Heimat zu.
Die familiäre Situation, haben wir gehört, ist immer noch der Ursprung der benachteiligten Situation vieler Frauen, also ungerecht. Aber nicht bei der Erziehung der Kinder, sagt die Kollegin und Mutter Karin Fuhrmann.
Klares Ziel von uns Eltern, Gerechtigkeit walten lassen. Bessere Voraussetzungen für eine gerechte Erziehung gibt es nicht. Dieselbe Schwangerschaft, derselbe Geburtstag, dieselben Eltern, dieselbe Geschwistersituation, kurz Zwillinge. Also alles gerecht? Auf keinen Fall, finden sehr bald die Zwerge. Denn der Bruder hat den blauen Plastikteller. Wie ungerecht. Ich muss mit dem roten Vorlieb nehmen. Der blaue wird aber festgehalten, spätestens in dem Moment, wo die Begehrlichkeiten auf der anderen Tischseite auftauchen. Ungefähr heißt das dann empört mit frühkindlicher Sprachkompetenz und das Wörtchen wird zum Dauerbrenner im Zwillingsalltag. Wir Eltern versuchen es mit gleichfarbigen Tellern und der mengenmäßig exakten und farblich korrekten Aufteilung von Gummibärchen. Aber die Zwerge kennen schon früh den Unterschied zwischen dem Gleichen und demselben. Der blaue Teller des Bruders soll es sein, nicht der blaue auf dem eigenen Platz. Mit zunehmender Reife und Erkenntnis in Sachen Gerechtigkeit kommt das fragende Wörtchen »dai« hinzu. Soll heißen, willst du das hier haben? Dabei wird dem Bruder das eigene Spielzeug entgegengestreckt, um das des anderen zu ergattern. Immerhin ein Versuch, die schreiende Ungerechtigkeit anders als mit Geschrei zu lösen. Gelingt nicht immer. Die Reife bringt noch etwas Neues, Empathie. Auf einmal ist da die Sensibilität für Ungerechtigkeit, die anderen widerfährt. Wenn keine eigenen Interessen im Spiel sind, wird jetzt auch sehr für Geschwister und Freunde gesorgt. Alles soll gerecht zugehen, für alle. Mittlerweile sind wir noch ein paar Jahre weiter. Das klagende »ungefähr« wurde zu »ungerecht«. Und die Frage der gerechten Erziehung stellt sich nicht mehr am Plastikteller, aber sie ist noch da. Ist es ungerecht, wenn einer der beiden im Moment mehr neue Klamotten bekommt? Passiert, weil sie unterschiedlich schnell wachsen. Ist es ungerecht, wenn einer Nachhilfe bezahlt bekommt, der andere nicht, weil er sie nicht braucht? Einer zwei Instrumente lernen darf, weil er das möchte und der andere nicht, denn er will das gar nicht? Jedes Kind bringt eigene Wünsche, eigene Bedürfnisse und eigene Herausforderungen mit. Gerechtigkeit wird dadurch ziemlich kompliziert und ist nicht durch exakt gleiche Ausgaben oder ein festgelegtes Kontingent an Streicheleinheiten herzustellen. Eher durch individuelle Abwägung und gute Gespräche über das Gefühl, ungerecht behandelt zu werden und darüber, was dagegen helfen kann. Die perfekte Gerechtigkeit in der Erziehung durch grundsätzliche Gleichbehandlung zu erreichen, ist nicht möglich und auch völlig sinnlos. Heute sage ich, es wäre sogar ungerecht.
Die Kollegin Karin Fuhrmann schilderte am Beispiel ihrer Zwillinge, wie schwer oder wie unmöglich es ist, Gerechtigkeit herzustellen im Familienalltag, in der Erziehung. Vassilis Xenakis, Professor für Entwicklungspsychologie und Anthropologie in Bozen, guten Tag.
Guten Tag.
Herr Xenakis, als uns Karin Fuhrmann den Kampf um Gerechtigkeit zwischen ihren Zwillingen heute früh in der Redaktion erzählt hat, da sind sofort ganz viele Fragen laut geworden. Die erste war, wo haben die Kinder das eigentlich her? Wieso achten die schon im frühesten Alter peinlich genau darauf, dass alles aufs Genaueste gerecht verteilt wird?
Weil die Kinder früh den Begriff und das Verständnis von sozialen Vergleichen entwickeln. Und wenn sie diese Vergleiche anstellen, dann können diese Vergleiche entweder aufwärts oder abwärts gerichtet sein. Aufwärts sind die Vergleiche dann, wenn jemand sich unsicher fühlt, sich mit einem anderen identifizieren, ihm ähnlich sein möchte, um sich selbst aufzuwerten. Und diese beruhen auf der Grundlage der Ähnlichkeit. Umgekehrt sind die Vergleiche, die nach unten gehen. Ihm geht's schlechter, er ist nicht so gut wie ich, beruhen auf einem sicheren Selbstwertgefühl und dienen im Grunde genommen der Beruhigung, dass es einem gut geht. Bei Geschwistern kommt noch eine dritte Dimension dazu, nämlich diese horizontale Dimension. Wie viel hat er bekommen und warum hat er ein bisschen mehr als ich bekommen? Und das sind im Grunde genommen Vergleiche, die dazu dienen, dass das Kind sich familiär und sozial verorten lässt. Und diese Verordnung sollte nicht zum eigenen Nachteil erfolgen.
Also das sind Selbstvergewisserungsrituale sozusagen. Gibt es am Anfang unserer Entwicklung schon dann so etwas, aus dem sich der Gerechtigkeitssinn heraus entwickelt? Oder ist das am Anfang nur haben wollen, ich möchte nicht zu kurz kommen?
Es gibt ja viele Hypothesen in der Anthropologie, die uns vermitteln, dass die Menschenmechanismen, die auf die Evolution zurückzuführen sind, beibehalten haben, die für deren Überleben dienlich sind. Möglicherweise ist das auch ein Mechanismus der Selbstbehauptung und des Überlebens dahinten, wenn Kinder sozusagen dieses Verhalten und diese Reaktionen individuell früh entwickeln.
Aber dazu, ich meine, zum eigenen Überleben gehört ja nicht, zumindest nicht jetzt vordergründig und sofort einsichtig, das Überleben auch des Bruders. Also warum ist in der zweiten Phase der Zwillingsbruder auch einer, der darauf achtet, dass der Bruder auch etwas abbekommt?
Weil bei den Zwillingen die Ähnlichkeit der Reaktionsmuster viel höher ausgeprägt ist als bei den normalen Geschwistern. Insofern haben wir ein Ähnlichkeitsmuster und das korrespondiert auch mit vergleichsweise ähnlichen Mechanismen, ähnlichen Antworten, die man findet. Und man überträgt ja das, was man für sich in Anspruch nimmt, dann auch auf den Bruder, der als gleich erlebt wird.
Also ich sehe mich in meinem Bruder und möchte auch, dass ich nicht zu kurz komme.
Das so in diesem Bild.
Und entwickelt sich daraus dann im zweiten Schritt oder im übernächsten Schritt die Empathie, dass ich wirklich ein Gefühl dafür bekomme, dass ich dem anderen helfen muss, wenn es dem schlechter geht?
Ja gut, Empathie ist ja eine Kompetenz, die sich früh etabliert. Wir haben früher geglaubt, dass die erst nach dem Vorschulalter sich entwickelt. Heute wissen wir, dass Empathie bereits bei Zweijährigen auf jeden Fall auch sogar vorher zu beobachten ist. Und sie dient natürlich auch dem Verständnis und dem Aufbau von sozialen Beziehungen. In dem Moment, wo ich mich in die Perspektive des anderen hineinversetze, kann ich ihn besser verstehen und ich kann auch meine Beziehung dann zu ihm viel sicherer und viel, viel sachgerechter gestalten.
Wenn sich das so früh entwickelt, dann ist das eine menschliche Konstante. Das heißt, es ist nichts, was von Kultur, von kulturellem Überbau, von Erziehung aufgesetzt wird.
Das ist auch eine Konstante, die das menschliche Wesen, den Homo sapiens, in seiner gegenwärtigen Form in hohem Maße charakterisiert.
Ist das die Basis des Gerechtigkeitsgefühls, das Gefühls, das wir so haben?
Dies ist in der Tat eine der Grundlagen. Die andere Grundlage wäre die Meta-Emotion. dass man sich sozusagen dass man die eigene Emotion, das eigene Denken mobilisiert, um die Situation des anderen zu erfassen, hier dann im emotionalen Bereich, um darauf angemessen zu reagieren, das heißt dann letztendlich ihm gerecht zu werden. Also wir haben etliche Konstanten, etliche Kompetenzen, die wir mobilisieren, um diesem Anspruch von Gerechtigkeit, individueller Gerechtigkeit, gerecht zu werden.
Das heißt, Adam Smith, der alte Wirtschaftswissenschaftler, der Ökonom aus der Aufklärung, der gesagt hat, wenn jeder für sich selbst sorgt, ist für alle gesorgt, der hat nicht recht.
Heute glauben wir, dass wir das Thema der Gerechtigkeit nur auf der individuellen Ebene abhandeln können. Dass wir also heute einen Grundsatz, der die Gerechtigkeit für alle definieren würde, im Grunde genommen in letzter Konsequenz zu Ungerechtigkeit führt. Denn die Menschen sind unterschiedlich, die Bedürfnislagen sind unterschiedlich, die Bedingungen, unter denen sie aufwachsen, sind unterschiedlich und die Ziele, die sie verfolgen, sind unterschiedlich. Diese Diversität mit einem Standard von sogenannter Gerechtigkeit zu antworten, zu begegnen, das würde dann zu einer Ungerechtigkeit führen.
Vassilis Senakis, Professor für Entwicklungspsychologie und Anthropologie in Bozen. Recht herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.
Und hier kommt wieder der Hans auf dem Weg ins Glück. Jetzt tauscht er seine Gans mit einem Scherenschleifer gegen das Versprechen, immer Geld in der Tasche zu haben.
Wie soll ich das anfangen? Sprach Hans. Ihr müsst ein Schleifer werden, wie ich. Dazu gehört eigentlich nichts als ein Wetzstein. Da habe ich einen, der ist zwar ein wenig schadhaft, dafür sollt ihr mir aber auch weiter nichts als eure Gans geben. Wollt ihr das? Wie könnt ihr noch fragen, antwortete Hans, reichte ihm die Gans hin und nahm den Wetzstein in Empfang. Nun, sprach der Schleifer und hob einen gewöhnlichen, schweren Feldstein, der neben ihm lag, auf. Da habt ihr noch einen tüchtigen Stein dazu. Nehmt hin und hebt ihn ordentlich auf. Hans lud den Stein auf und ging mit vergnügtem Herzen weiter. Indes, weil er seit Tagesanbruch auf den Beinen gewesen war, begann er müde zu werden. Dabei drückten ihn die Steine ganz erbärmlich. Da konnte er sich des Gedankens nicht erwehren, wie gut es wäre, wenn er sie gerade jetzt nicht zu tragen brauchte. Wie eine Schnecke kam er zu einem Feldbrunnen geschlichen, wollte da ruhen und sich mit einem frischen Trunk laben. Damit er aber die Steine im Niedersitzen nicht beschädigte, legte er sie bedächtig neben sich auf den Rand des Brunnens. Darauf setzte er sich nieder und wollte sich zum Trinken bücken. Da versah er's, stieß ein klein wenig an und beide Steine plumpsten hinab. Hans, als er sie mit seinen Augen in die Tiefe hatte versinken sehen, sprang vor Freuden auf, kniete dann nieder und dankte Gott mit Tränen in den Augen, dass er ihm auch diese Gnade noch erwiesen und ihn auf eine so gute Art von den schweren Steinen befreit hätte. »So glücklich wie ich«, rief er aus, »gibt es keinen Menschen unter der Sonne.« Mit leichtem Herzen und frei von aller Last sprang er nun fort, bis er daheim bei seiner Mutter war.
Gerechtigkeit, was wäre das? Der Tag in HR2 Kultur. Von Hans im Glück zu Professor Reinhard Merkel, Rechtsphilosoph an der Universität Hamburg. Guten Tag.
Guten Tag.
Wir haben jetzt schon viel darüber gehört, was Gerechtigkeit wäre und auch wie sie in unserem Empfinden verankert ist und von John Rawls, dass wir ein System installieren könnten und sollten, das die Welt gerechter macht, wenn wir alle denn immer dazu bereit und in der Lage wären, uns in die Situation der Schlechtergestellten in der Gesellschaft zu versetzen. Wir sollten, könnten, wenn wir wollten. Wer aber ist in diesem Zusammenhang das Wir? Das ist die Frage, die ich jetzt gerne an Sie, an den Rechtsphilosophen stellen möchte. Ist es am Ende, weil es ja dann das große Wir vertritt, der Staat, der derjenige sein muss, dem die Aufgabe zukommt, Gerechtigkeit herzustellen?
Nun, am Ende wird man sagen, ist es tatsächlich der Staat. Wir schreiben ja das Prädikat gerecht ganz unterschiedlichen Subjekten sozusagen zu, einerseits Personen, andererseits deren Handlungen nur und dann aber auch Institutionen, gesellschaftlichen Institutionen, gelegentlich sogar ganzen gesellschaftlichen Strukturen und Staaten. Aber was vor allem John Rawls meint, ist, dass das Gerechtigkeitspostulat adressiert wird an gesellschaftliche Institutionen, Verhältnisse und Strukturen, die zuletzt der Staat garantieren muss.
Viele Artikel im Grundgesetz beginnen mit den Worten, jeder hat das Recht. Dann folgt Artikel 2, Satz 1 zum Beispiel, auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. Satz 2 wäre dann auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Folgt dann daraus ein Anspruch auf die Entwicklung meiner Persönlichkeit, also Bildung, Karriere, ein Anspruch bei Satz 2 auf Krankenversicherung und Hilfe?
Also es folgt kein beliebig weitreichender Anspruch. Vor allem kann das Individuum, das diese Grundrechte hat, nicht definieren, wie viel es an sozusagen Basis, an Grundlagen dafür braucht, damit es dieses Grundrecht angemessen, in seinem Sinne angemessen, realisieren kann. Es gibt aber tatsächlich einen mit solchen Grundrechten verbundenen Anspruch gegen den Staat, die fundamentalen Bedingungen dafür, für die Wahrnehmung, für das Realisieren solcher Grundrechte zu gewährleisten. Dieser fundamentale Anspruch wird in unserem Grundgesetz gekoppelt mit dem Menschenwürde-Schutzgebot, das den Staat trifft. Das in diesem Sinne gibt es tatsächlich ein Anspruchsrecht, das mit diesen Freiheitsrechten verbunden ist. Bei John Rawls findet man das auch wieder. Denn unter den Grundgütern, die bei ihm der Gegenstand einer gerechten Verteilung sind, findet sich das Grundgut der Achtung oder der Sicherung der gesellschaftlichen Bedingungen der Selbstachtung.
Das ist ja auch der erste Satz des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Wir kennen ihn alle. Und dann die Frage, wenn ich jetzt den Rawls erweitere, ist die Würde eines Menschen, der in Armut leben muss und ohne Obdach ist, nicht vielleicht angetastet?
Nun, in einem gewissen Sinn würde sozusagen seine Würde angetastet, wenn der Staat sagen würde, du hast sämtliche Freiheiten, aber mehr hast du nicht zu erwarten. Wir sichern auch die Fundamentalbedingungen sozusagen für deine Selbstachtung nicht. Damit würde tatsächlich der Anspruch, der aus Artikel 1 des Grundgesetzes gegen den Staat zu richten ist, verletzt. Diese Fundamentalbedingungen muss der Staat gewährleisten.
Das heißt, also an Recht auf Bildung, er muss Schulen bauen. Recht auf Unversehrtheit des Lebens, er muss Krankenhäuser bauen und zur Verfügung stellen. Er muss für Wohnraum sorgen.
Richtig, man muss immer dazu sagen, im hinreichenden Maß. Und darin steckt natürlich dann sozusagen der Detailteufel, was genau heißt hinreichend im Hinblick auf Bildung, auf Krankenversorgung, auf Wohnraum. Das sind dann schwierige Konkretisierungsprobleme.
Das macht der Staat, indem er Steuern einzieht, mehr Steuern von denen, die mehr haben, und das dann sozusagen umverteilt. Ist das dann schon Verteilungsgerechtigkeit, weil wir gestartet sind in diese Sendung ja mit dem Sozialstaat, mit dem sozialen Staat, mit der sozialen Gerechtigkeit und der Verteilungsgerechtigkeit? Oder wäre das nochmal was anderes, wenn man den Reichen mehr wegnimmt und den Armen mehr gibt?
Nein, nein, das gehört als ein spezifisches Instrument in die breite, große Sphäre der Verteilungsgerechtigkeit. Das ist ein Teil der Strategie, eine gerechte Verteilung durch die gesellschaftlichen Institutionen zu gewährleisten. Zu diesen Institutionen gehört natürlich die Rechtsordnung und damit auch das Steuerrecht.
Und ist am Ende das Ziel Gleichheit? Denn Gerechtigkeit und Gleichheit sind ja zwei verschiedene Dinge.
Ja, es ist ein alter Streit unter Philosophen, ob Gleichheit zum Begriff der Gerechtigkeit gehört, also ein Element der Gleichheit. Dann stellt sich auf der Stelle die Frage, Gleichheit in welcher Hinsicht? Es gab eine Diskussion in den 80er, 90er Jahren international unter Philosophen, die lief unter dem Stichwort Equality, yes, Gleichheit ja, but equality of what? Gleichheit worin oder in welcher Hinsicht? Dann kann man sagen, betrifft das das Einkommen, das Vermögen oder die Ressourcen zur Realisierung der eigenen Lebenswünsche? Aber wichtig war in dieser Diskussion, dass eine Chancengleichheit postuliert wurde. Das heißt aber nicht, dass der als Sohn oder die als Tochter armer Eltern geboren wird, sozusagen die gleichen materiellen Startchancen gewährleistet kriegen muss wie der Sohn, die Tochter eines Millionärs. Das heißt es nicht. Aber bestimmte formelle Chancengleichheitsbedingungen müssen gewährleistet werden. Also etwa die gleichen Bedingungen des Zugangs zu öffentlichen Ämtern oder zu Bildungseinrichtungen. Wiewohl wir wissen, dass wir in einer Gesellschaft leben, in denen solche Zugänge auch abhängen von den ökonomischen Grundlagen, auf denen das eigene Leben beruht. Und diese Grundlagen sind bekanntlich in einem hohen Maße ungleich.
Vor allem, wenn es bei den Benachteiligten auch noch um Kinder geht, wozu wir gleich kommen. Erst einmal danke an den Rechtsphilosophen Reinhard Merkel nach Hamburg und dann zu Elena Griependruck, die uns eine neue Studie des Kinderhilfswerks UNICEF erläutert, über die Kinderarmut nicht ohne Grund genau jetzt vorgestellt, wo es im Wahlkampf um Gerechtigkeit geht.
Im internationalen Vergleich wachsen die meisten Kinder in Deutschland in guten sozialen und materiellen Verhältnissen auf. Allerdings werde ein nicht geringer Teil von Kindern auf Dauer abgehängt, sagt der Mikrosoziologe Hans Bertram, Autor der Studie. Trotz vieler Investitionen und einer guten Wirtschaftslage ist es in Deutschland offenbar nicht gelungen, die Chancen für benachteiligte Kinder deutlich zu erhöhen. Zudem gäbe es große regionale Unterschiede, so Hans Bertram, ehemals Professor an der Humboldt-Universität zu Berlin.
Dann sieht man plötzlich, dass in München 10% der Kinder von Hartz IV leben. In Essen sind es aber immerhin mehr als 30%. Das ist eine andere Welt. Das heißt, wir sehen offensichtlich, es gibt eine Riesenspreizung in der Bundesrepublik in Bezug auf die ökonomische Lebenssituation von Kindern.
Häufig armutsgefährdet seien auch Kinder von Alleinerziehenden, selbst wenn das betreuende Elternteil arbeitet. Doppelt so viele dieser Kinder wie Kinder, die mit beiden Elternteilen aufwachsen, leben in relativer Armut. Das heißt, sie leben in Familien mit weniger als der Hälfte des durchschnittlichen Einkommens. Besonders häufig würden Kinder aus zugewanderten Familien in solcher relativer Armut aufwachsen. Dies sei nicht nur ein materielles Problem, so Bertram. Er empfiehlt deshalb nicht in erster Linie, die Hartz-IV-Sätze zu erhöhen.
Kinder müssen Selbstvertrauen entwickeln. Kinder müssen Zukunftsorientierung entwickeln. Und wenn sie nun in einem Kontext aufwachsen, in dem viele Eltern im Grunde genommen von staatlichen Leistungen abhängig leben, dann ist es für sie sehr viel schwieriger, eine solche Zukunftsperspektive zu entwickeln.
Laut UN-Kinderrechtskonvention, unterzeichnet von fast allen Staaten der Welt, haben Kinder nicht nur ein Recht auf materielle Versorgung und Bildung, sondern auch auf eine umfassende Begleitung zur Entwicklung ihrer individuellen Persönlichkeit. Genau dieses Recht ist ihnen in abgehängten Familien allerdings häufig verwehrt. Internationale Studien würden zeigen,
der Hauptfaktor ist die Bildung der Mutter. Also amerikanische Kollegen, die hier einmal alles ganz genau zählen, die sagen ihnen dann, eine Mutter mit einer akademischen Ausbildung und ihr Kind, die haben bis zum 6. Lebensjahr 35 Millionen Sprachereignisse. Wenn sie sozusagen jetzt keinen Highschool-Abschluss haben, also mit geringer Bildung, dann haben sie nur 6 Millionen Sprachereignisse.
Wenn das Kind dann mit 6 Jahren in die Schule komme, sei dieser Unterschied kaum noch aufzufangen, so Bertram. Deshalb empfiehlt UNICEF Deutschland, insbesondere in gefährdeten Regionen, gezielt in die frühkindliche, schulische wie außerschulische Bildung zu investieren, ebenso eine Stärkung der Jugendhilfe. In den bisher ebenfalls besonders gefährdeten Regionen, den neuen Bundesländern, hat sich dagegen die Lage der Kinder in den letzten 10 Jahren deutlich verbessert. In Leipzig etwa sei der Prozentsatz von Kindern, die in relativer Armut aufwachsen, von 40% auf 25% gesunken, während er in Berlin und im Ruhrgebiet annähernd gleich hoch geblieben sei.
Warum ist Armut ungerecht? Weil es keine Teilhabe gibt und die Chancengleichheit leidet. Harald Welzer, Sozialpsychologe und Direktor von Futur 2, der Stiftung Zukunftsfähigkeit. Guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Sie haben mit Ihrer Stiftung Futur 2 und Partnerorganisationen eine Debattenreihe ins Leben gerufen, die unter dem Titel Die offene Gesellschaft bundesweit Diskussionsveranstaltung darüber organisiert, wie wir leben und die Gesellschaft gestalten, mitbestimmen wollen. Eine Aktion, die sich gegen die behauptete Spaltung der Gesellschaft stellt und das Gefühl des Abgehängtseins. Es geht um Teilhabe, um Mitgestaltung, letztlich um die Demokratie. Also geht es dann auch um Gerechtigkeit? Ist das Ihre Definition auch?
Naja, ich würde sagen, wenn es darum geht, wie wir Demokratie verteidigen und weiterentwickeln, dann ist natürlich ein ganz zentrales Thema Gerechtigkeit, weil Demokratie davon lebt, dass es eine Form von Mitgliedschaft gibt, an der alle teilhaben können in einer solchen Gesellschaft. Das ist das Modell der westlichen Nachkriegsdemokratie und der sozialen Marktwirtschaft. Und da ist ja einiges in den letzten Jahren und Jahrzehnten aus dem Ruder gelaufen. Und wir brauchen dringend mehr Gerechtigkeit und eine entsprechende Debatte darüber.
Viele Menschen hierzulande haben ja den Eindruck, dass die Schere zwischen Arm und Reich in den letzten Jahrzehnten immer weiter auseinandergegangen ist und das auch nicht gestoppt worden ist. Der Eindruck wird von Zahlen untermauert. Ich sage aber deshalb Eindruck, weil ein Gefühl damit zusammenhängt, nämlich das Gefühl, dass die Gesellschaft immer ungerechter wird. Und das macht oder bringt den Rechten, den Rechtspopulisten Zulauf. Sie wenden sich ja gegen die. Was ist Ihr Rezept?
Naja, also erstmal das Rezept gegen die Neurechten ist, nicht so viel über sie zu reden. Punkt. Den Rest werden die alleine erledigen, was wir ja jetzt schon sehen, über die Umfragen und die Selbstzerlegung innerhalb dieser Partei. Also meine Hoffnung wäre, dass wir von denen in 4 Jahren so wenig noch wissen wie von den Piraten heute. Aber das Rezept müsste gesamtgesellschaftlich natürlich ein anderes sein. Und zwar, dass das, was Elitenversagen in bestimmten Bereichen ist, viel stärker auch von der Politik skandalisiert werden müsste. Also das, was da bei VW gelaufen ist, was zum Teil bei der Deutschen Bank und so weiter gelaufen ist, das ist natürlich etwas, wo Menschen das Systemvertrauen verlieren. Mhm. Ja, also sozusagen das offensive Betrügen, aber dann nicht dafür einstehen und beispielsweise auch noch vom Verkehrsminister dafür gewissermaßen immer aus der Schusslinie gehalten werden. Das wird natürlich registriert.
Mhm. Und Juristen nennen sowas fehlende Strafgerechtigkeit.
Na, auch überhaupt eine fehlende Aufmerksamkeit darauf, ja. Und dann gibt es natürlich diese Vergleiche, wo wir dann diese Urteile haben, wo eine Kassiererin wegen eines Pfandbons ihren Job verliert und Herr Winterkorn kriegt einen Bonus. Und das ist natürlich nicht zu vermitteln, sowas. Und das ist auch mit Recht nicht zu vermitteln. Also da muss eine andere Latte angelegt werden an solches Verhalten.
Also eine neue Ethik für diese gerechtere Gesellschaft?
Ich weiß, Ethik halte ich nicht so viel davon. Ich würde sagen, es muss eine andere gelebte Kultur geben. Dass bestimmte Dinge, also sagen wir mal, eine gelebte Kultur besteht ja darin, dass man das nicht eigens thematisieren muss, was man nicht macht und was man macht. Früher hätte man gesagt, das gehört sich nicht. Sowas macht man nicht. Und insofern brauchen wir eine andere gelebte Kultur des lebendigen Einstehens für die Werte einer Demokratie. Aber das kann man nicht in Sonntagsreden machen, sondern das muss man dann auch konkret machen, dass dann eben auch von der Politik gesagt wird, das Verhalten von Volkswagen an dieser Stelle ist überhaupt vollständig intolerabel. Und da denken wir uns jetzt nicht aus, wie wir die schützen, sondern wir sehen mal zu, dass die gezwungen sind, irgendwie selber daraus zu kommen aus dieser Sache und sich gegenüber ihren Kunden, die sie betrogen haben, anständig verhalten.
Aber die Demo der Kunden oder die Demo von der offenen Gesellschaft gegen die Amoral der Mächtigen hat es auch noch nicht gegeben.
Ja, wir machen ja auch was anderes. Wir machen ja die große überraschende Aktion, dass wir mal dafür nicht gegen etwas demonstrieren, sondern dafür. Weil wir sagen, die offene Gesellschaft ist schützenswert, die ist auch erweiterungsbedürftig, da gibt es Defizite, aber grundsätzlich ist es die beste Form von Gesellschaft, die wir je gehabt haben. Und jetzt kommt ja etwas, was mich wiederum interessiert, dass wir am vergangenen Wochenende ja im ganzen Land 500 Veranstaltungen gemacht haben, diese Tische, also eine Einladung zum Essen für alle, die teilnehmen, mit bis zu 2000 Teilnehmern zum Beispiel in Hannover, und das in der regionalen Presse große Beachtung gefunden hat, aber zum Beispiel in den sogenannten Leitmedien überhaupt nicht. Und das zeigt mir, dass diese Fixierung auf das, was nicht läuft und wogegen man sein muss, immer noch unheimlich groß ist. Und ich meine, da ist jetzt auch mal der Journalismus gefragt, darauf zu gucken, was ist eigentlich schützenswert und wo muss man eigentlich einsteigen, wo es um etwas dafür und nicht dagegen geht.
Ei, ei, Herr Professor Welser, Botschaft ist verstanden. Vielen Dank.
Ja, anwesend und sprechende natürlich immer ausgenommen.
Na klar, völlig klar.
Aber das fand ich doch, also das ist weder im Vorhinein noch im Nachhinein von den sogenannten Leitmedien halt Berichterstattung, lokal immer, auch vom lokalen Rundfunk und von lokalen Printmedien. Aber das, was im Grunde genommen Vorgaben macht, die haben sich vornehm ausgeschwiegen, haben wahrscheinlich auf die nächste Pegida-Demo gewartet, über die sie berichten können.
Der Sozialpsychologe und Direktor von Futur 2 der Stiftung Zukunftsfähigkeit, Professor Harald Welser. Recht herzlichen Dank. Das war der Tag. Gerechtigkeit, was wäre das, war unser Thema heute. Und das war der Tag auch in dieser Woche. In dieser Woche waren für Sie im Tag tätig Rainer Dachselt, Angela Fitsch, Karin Fuhrmann, Burkhard Schmidt, Markus Hürtgen und Thorsten Schweinhardt. Und am Mikrofon sagt Tschüss und danke fürs Zuhören, Florian Schwinn.